Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Die CDU hat sich in der Opposition offenbar gut eingelebt. Jedenfalls trat gestern der Hinterbänkler, der CDU-Abgeordnete Günther Krings im Bundestag vor den Bundeskanzler. Und er forderte von ihm das, was der bislang verweigert, nämlich einen eigenen Gesetzentwurf der Regierung zur Impfpflicht.
Wie stellen Sie sich eine solche Impfpflicht vor? Selbst wenn Sie, was ich kritisch sehe, sagen, es muss am Ende eine freie Abstimmung im Bundestag sein, eigentlich sind alle Abstimmungen frei, erwarte ich, dass die Bundesregierung konkrete Vorbereitungen getroffen hat. Dass sie im Kabinett diskutieren, welche Altersgruppen hier in Betracht kommen, wie sie es ausgestalten wollen, wie sie es administrieren wollen. Das ist eine eminent exekutive Aufgabe und ich möchte diese Informationen von Ihnen heute hier haben.
Da kann er lange fordern, der Günther Krings. Scholz will in dieser Frage nicht führen, er will moderieren. Die Regierung ist für eine Impfpflicht, er Scholz auch, aber er will auf gar keinen Fall ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Olaf Scholz führte im Bundestag dann einen Eiertanz auf, die Gewissensfreiheit des Abgeordneten, die sei jetzt gefragt und nicht die Führungsstärke des Kanzlers. Wo kommen wir da hin? Das Ganze klang dann so.
Ich glaube, dass wenn man sagt, das ist eine so wichtige Frage, dass man hier den Weg geht, den wir mehrfach in der Geschichte der Bundesrepublik auch der letzten Jahre gegangen sind, bei so essentiellen Fragen zu sagen, das ist eine Entscheidung, die ohne Fraktionszwang in dem Parlament getroffen werden soll, dass man trotzdem natürlich nicht meinungslos wird. Und meine Meinung habe ich Ihnen ja bereits erkennen lassen. Ich glaube, dass es richtig wäre, sich an alle Volljährigen, alle über 18-Jährigen zu richten.
Der Grund für den Eiertanz ist die Impfmüdigkeit im Wahlvolk. Scholz will zwar, dass fleißig geimpft wird, aber er möchte sich nicht mutwillig unbeliebt machen. Noch gibt es mehr Ungeimpfte als Scholz-Wähler bei der Bundestagswahl. Irgendjemand muss ihm das gesagt haben. Aber was treibt eigentlich diese Impfgegner, die Skeptiker oder manchmal auch schlicht die Impfmuffel um? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier könnte es seinem Parteigenossen Olaf Scholz erzählen. Denn er hatte gestern zeitgleich zur Bundestagsdebatte zu einer kleinen Diskussionsrunde nach Schloss Bellevue eingeladen. Steinmeier wollte beweisen, was viele ja bezweifeln, Politiker können auch zuhören. Also kam Frau Professor Cornelia Beetsch zu Wort. Sie ist Psychologin, seit neuestem auch Mitglied im Expertenrat der Regierung und sie beobachtet von Berufswegen das Impfverhalten der Bevölkerung. Ihre Erkenntnis.
Also einmal habe ich ja schon gesagt, es gibt viele Menschen, die ungeimpft sind, die Angst vor dem Impfen haben. Ich glaube, hier zeigt sich, dass von Anfang an ein bisschen versäumt wurde, da über die Sicherheit der Impfung stärker so aufzuklären, dass es wirklich jeden erreicht. Ich glaube, diese Leerstelle, die wurde zum Teil über Bestsellerbücher, die man am Ende in der Supermarktkasse kaufen konnte, die sehr impfkritisch waren, besetzt. Und ich glaube, dadurch hat sich viel an Falschinformationen, auch an Angst einfach festgesetzt, die teilweise eben auch bewusst geschürt wird von sehr wenigen Impfgegnern.
Und sie wusste auch zu berichten, dass diese Ungeimpften ein hartnäckiges, ein widerborstiges Völkchen seien, dass die Impfpflicht hin oder her wahrscheinlich nicht dazu führen werde, dass diese Menschen den Oberarm freiwillig freimachen.
Man kann sagen, dass unter den Leuten, die in unseren Befragungen ungeimpft sind, die überwiegende Mehrheit eigentlich sagt, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen. Das sind immer so 60-70% derer, die sagen, ich bin ungeimpft.
Neben der Wissenschaftlerin waren auch leibhaftige Ungeimpfte geladen. Per Video natürlich. Der Bundespräsident will sich ja nicht anstecken. Er ist zwar geimpft und geboostert, aber so ganz traut er den Wunderwaffen der Pharmaindustrie wahrscheinlich nicht. Also wurde in diese widrige Wirklichkeit der Ungeimpften geschaltet, zum Beispiel zu Gudrun Gessert, Lehrerin in Tübingen.
Es ist ja auch schwierig zu sagen, was heißt denn überhaupt vollständig geimpft? Zunächst war die Rede von 2 Impfdosen. Gut. Jetzt bin ich heute vollständig geimpft mit 2 Impfdosen, aber schon morgen gelte ich als ungeimpft, dann braucht man den Booster. Inzwischen ist die Rede von einem weiteren Booster mit einem angepassten Impfstoff an die Omikron-Variante. Also wir müssen uns schon fragen, ob wir da nicht in so eine Dauerschleife von Impfen und Boostern mit immer neu angepassten Impfstoffen, irgendwie auch immer bemessenen Abständen hineingeraten.
Und dann war da auch noch Oliver Voth, Assistent der Geschäftsführung, der vom Blatt seine Bedenken ablas, die sich vor allem auf die Wirksamkeit der Impfstoffe bezogen.
Die Wirksamkeit der zur Verfügung stehenden Impfstoffe ist höchst fragwürdig. A, Dauer der Wirksamkeit. Die Dauer der Wirksamkeit ist mit wenigen Monaten sehr kurzfristig. B, eingeschränkte Schutzwirkung vor der Erkrankung selbst. Die zahllosen Fälle an Impfdurchbrüchen zeigen, dass die Impfstoffe keinen ausreichenden Schutz vor der Erkrankung bieten.
Olaf Scholz ist im Team Vorsicht, politische Vorsicht nicht alleine. Auch Karl Lauterbach, sein Gesundheitsminister, ist hier zu Hause. Impfpflicht, ja, sagt er, aber das Gesetz kommt nicht von ihm oder seinen Beamten. Er, der Minister, will neutral sein. Die anderen, die Abgeordneten, schreiben den Gesetzentwurf und er schließt sich dann einem an. Karl Lauterbach gestern an Bord der Pioneer One.
Ich glaube, dass ein Gesundheitsminister hier eine gewisse Neutralität als Minister haben muss. Wenn ich also als Abgeordneter später mit auf einem Antrag mit erscheine oder mich für einen Antrag ausspreche, den ich also plausibel finde, dann bin ich ein ganz einfacher Abgeordneter. Aber ich möchte nicht die Kraft des Amtes nutzen, um einen bestimmten Antrag zu bevorzugen. Dann könnten sich zu Recht andere Antragsteller benachteiligt fühlen.
Fazit, da ist mächtig was ins Rutschen geraten. Die Regierung will jetzt gar nicht so unbedingt regieren, sie will jetzt taktieren. Aber das ist kein Skandal und auch keine Verschwörung, das ist nur ganz normal Politik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Gordon Ripinski hat das Gespräch mit Karl Lauterbach geführt. Ein munteres Gespräch. Wir hören gleich mal hinein. Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach kennen die neuen Zahlen des amerikanischen Verbraucherindex. Und sie wissen auch, welches Automobilunternehmen im letzten Jahr trotz Corona saftige Gewinne einfahren konnte. Und wir schütteln den Kopf. Und zwar schütteln wir den Kopf über Tierquälerei im Pferdesport. Und wir kennen den Grund, wie die Band Coldplay entstanden ist. Karl Lauterbach ist der Gesundheitsminister der Herzen. Jedenfalls haben ihn sich viele Deutsche gewünscht und im Internet eine regelrechte Kampagne zu seiner Ministerwerdung angezettelt. Wir wollen Karl, das war der Slogan. Volkes Wille geschah. Und jetzt ist der Karl Lauterbach verantwortlich und hat alle Hände voll zu tun. Die Regierung und die Expertengremien und eine in Teilen impfunwillige Bevölkerung auf Linie zu bringen. Lauterbachs schärfste Waffe dabei ist sein Intellekt. Er, der Sohn eines Molkereiarbeiters, war auf der Hauptschule. Und dort war er unterfordert. Er durfte dank der Hilfe eines Lehrers auf die Realschule wechseln. Von dort dann ging es weiter aufs Gymnasium. Und schließlich am Ende dieser Bildungsreise steht ein Studium und ein Abschluss in Harvard. Lauterbach ist für mich heute der lebende Beweis, dass die Bildungsideale der Willy-Brandt-Jahre tatsächlich verwirklicht wurden. Ja, Lauterbach ist Politiker, aber eben ein besonderer Politiker, ein hochqualifizierter, könnte man sagen. Los geht's.
Herr Lauterbach, wir haben aktuell Rekordinfektionszahlen in Deutschland mit der Omikron-Variante, die ist auf dem Vormarsch. Auf der anderen Seite gehen die Intensivbelegungen ja auch zurück. Wo stehen wir in der Pandemie in diesem Januar?
Wir stehen in einem Übergang und wir wissen nicht genau, wohin wir jetzt gehen. Wir wissen, dass also die Omikron-Variante deutlich harmloser verläuft als die Delta-Variante, die sie gerade verdrängt. Auf der anderen Seite gibt es auch bei der Omikron-Variante Krankenhauseinweisungen und Intensiveinweisungen. Die Studienlage ist ungefähr wie folgt. Ungefähr ein Viertel derjenigen, die bei Delta auf die Intensivstation gemusst hätten, werden intensivpflichtig bei der Omikron-Variante. Anders ausgedrückt, ist ungefähr ein Viertel so gefährlich gemessen an den Intensivstationen. Daher ist das schon für uns eine große Gefahr, denn also jetzt infizieren sich im Moment noch die jüngeren und die mittleren Altersgruppen. Wenn sich die Älteren infizieren und auch die Ungeimpften, dann kann in Deutschland tatsächlich eine Kombination sehr hoher Fallzahlen, aber auch hohe Belastungen in den Krankenhäusern und auch den Intensivstationen wiederkommen.
Man schwankt ja zwischen Hoffnung, dass jetzt vielleicht irgendwann wieder ein bisschen Leichtigkeit wiederkommt und eben diesem Restrisiko, das man nicht so richtig berechnen kann. Wie geht's Ihnen so zwischen diesen beiden Gefühlen?
Ich bin wirklich jemand, der, was diese Dinge angeht, eher rechnet als Gefühle hat. Und also wenn man die Berechnungen also durchführt, dann sieht man, wir sind in einer, würde man sagen, verletzlichen Phase. Wenn jetzt sehr hohe Fallzahlen kämen, dann bekämen wir nicht nur ein Problem, sondern dann würden wir noch mal viele Bürger verlieren an schwere Krankheit und an Tod. Das muss ich als Gesundheitsminister mit allen Kräften vermeiden. Das ist meine Aufgabe. Wenn wir etwas Glück haben und wir können die Fallzahlen runterdrücken, sodass wir nicht in diese Omikron-Wand hineinlaufen, sondern wir kommen in einen etwas flacheren Anstieg, weil viele unserer Regeln wirken, dann können wir es schaffen, in eine viel bessere Situation zu kommen in den nächsten Wochen und Monaten, ohne dass wir nochmal eine große Welle von tragischen Sterbefällen hätten und ohne dass es eine Überlastung der Krankenhäuser gäbe.
Wenn wir uns die Zahlen angucken aus einigen Ländern, die ja schon Omikron-Wellen hinter sich haben, Südafrika, zum Teil auch Großbritannien, dann kann das eigentlich Hoffnung machen, weil wir gerade dort zum Beispiel keine Anstiege oder kaum Anstiege bei den Hospitalisierungen erlebt haben. Warum sind Sie da nicht optimistischer, auch was Deutschland angeht?
Ich bin derjenige, der das halt rechnen muss und das mache ich zusammen mit dem Expertenrat, aber auch mit den Modellierern im Robert-Koch-Institut, die Arbeitsgruppe von Dirk Brockmann, Ben Meyer ist hier zu nennen. Bin im Austausch mit den Wissenschaftlern in anderen Ländern und da muss man eben konstatieren, da muss man festhalten, in Deutschland sind ein paar Dinge anders. Wir sind zum Beispiel nicht so jung wie die Menschen, die in Südafrika leben. Dort ist das durchschnittliche Alter 26 Jahre, davon sind wir natürlich sehr weit entfernt. Dort gibt es kaum Menschen von 70, 80 Jahren, die darüber hinaus schwere chronische Krankheiten hätten, wie beispielsweise Adipositas, Diabetes, Nierenkrankheiten oder eine Krebserkrankung schon hatten. Diese Gruppen sind sehr vulnerabel und die sind auch von der Omikron-Variante bedroht. Daher kann man also diese Gruppen nur geschützt wähnen, wenn sie geboostert sind oder zumindest zweimal geimpft sind. Und da ist die Lage beispielsweise auch in England oder in den Vereinigten Staaten tatsächlich besser, weil dort bei den Älteren die Quote der Ungeimpften viel niedriger ist als bei uns. Wir haben das Problem, was ich als ein Doppelproblem beschreiben würde. Wir haben zum einen viele ältere Menschen, was ja auch gut ist, also weil die Lebenserwartung so hoch ist. Und zum Zweiten sind aber leider auch viele der Älteren bei uns ungeimpft, was man in dieser Art bei Älteren in Ländern wie beispielsweise Frankreich, Spanien, Portugal, den Vereinigten Staaten, zumindest an der Ostküste, oder Israel nicht sieht oder England. Und somit haben wir also ein Spezialproblem und damit müssen wir klarkommen.
Trotzdem noch einmal, wir haben ja insgesamt auf die Bevölkerung betrachtet, Großbritannien und Deutschland eine ähnliche Impfquote. Und wenn Sie sich anschauen, wie schwach die Krankenhauseinweisung selbst im Höhepunkt der Welle in England nach oben gegangen ist, das kann doch niemals zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen.
Die Verhältnisse sind nicht vergleichbar. Also bei den über 65-Jährigen haben wir 4 bis 5 Mal so viele Ungeimpfte wie England. Und man darf auch die Boosterquote in England nicht gering schätzen. Wir arbeiten jetzt an einer Boosterquote von denjenigen, die also geboostert werden können, von ungefähr 45%, wenn wir da hinkommen. Da sind wir noch nicht ganz, aber wir arbeiten in diese Richtung. In England ist es schon lange über 85%. Das heißt, wenn man die Zahlen sich genauer anschaut, dann sind die also Verhältnisse bei uns schwieriger, weil wir eben später angefangen haben zu boostern. Wir haben auch sehr spät den Booster-Impfstoff in der notwendigen Menge beschaffen können. Wir haben eine große Gruppe von Ungeimpften und das Besondere ist, also auch bei den Älteren sind viele Ungeimpfte. In England hat man auch viele Ungeimpfte, aber wenige sind ungeimpft, die also in dem Alter sind, wo sie wirklich gefährdet sind.
Als wir uns das letzte Mal länger unterhalten haben, das ist ein paar Monate her, ein halbes Jahr, da ging die Delta-Welle gerade los und in Deutschland hatten gerade alle Menschen ihr Impfangebot bekommen. Es war Juli. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wer eigentlich die Verantwortung für öffentliche Gesundheit oder für die Gesundheit trägt. Und Sie haben damals gesagt, in dem Moment, in dem alle geimpft werden können, geht die Verantwortung für die Gesundheit auf das Individuum über. Und es ist nicht mehr eine Frage der Gesellschaft. Gilt das noch?
In Teilen ja. Also die Verantwortung ist natürlich bei denjenigen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, zum Teil sogar gegen die Impfung protestieren und somit im Risiko stehen. Die Frage ist aber, was erwächst also an Verantwortung für uns daraus? Und ich finde, dass es also nicht erträglich wäre, wenn man jetzt sagt, okay, die sind jetzt selber schuld. Das ist ja eine Position, die ich manchmal also vorgetragen bekomme nach dem Motto, die hätten sich ja impfen lassen können, wenn sie jetzt beatmet werden müssen. Das ist doch ihr Pech. Das halte ich für eine unmenschliche Sicht der Dinge. Denn bei denjenigen, die jetzt ungeimpft sind, sind viele dabei zum Beispiel, die die Impfung einfach also nicht richtig eingeschätzt haben, die wir nicht erreicht haben, die zu lange gezögert haben. Auch solche Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder wo die Impfung nicht wirklich ausreichend wirkt, weil das Immunsystem nicht gut genug funktioniert. Und wir müssen jetzt auch die Sondersituation beachten. Die Impfung, die wir empfehlen, die wirkt nicht ausreichend oder nicht komplett gegen die Omikron-Variante. Der doppelt Geimpfte ist zum Beispiel gegen die Omikron-Variante nur für 3 Monate gut geschützt. Dann lässt der Impfschutz sehr stark nach. Und also sogar die Geboosterten haben nur eine Schutzwirkung von 70-80%. Allerdings muss man sagen, Gott sei Dank, die Geboosterten erkranken ganz selten schwer.
Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, solange es noch Ungeimpfte gibt in der Bevölkerung, und das wird ja mutmaßlich noch eine ganze Weile so sein, geben die das Tempo der Corona-Politik vor.
Das ist nicht ganz falsch, das so zu sehen. Also wenn der Anteil also in der Gesellschaft hoch ist, der ungeimpft ist und wir haben gefährliche Varianten, dann würde das immer wieder also zu Einschränkungen führen. Weil ich glaube nicht, dass wir es durchhalten würden. Und ich glaube auch nicht, dass es moralisch akzeptabel wäre, zu sagen, also wir überlassen diese Menschen ihrem Schicksal. Das glaube ich, so können wir nicht tun. Das ist zumindest auch nicht das Gesundheitssystem, was ich also gerne vertreten würde. Aber wir haben ja eine andere Möglichkeit. Ich bin daher der Meinung, dass wir zur Impfpflicht kommen sollten. Denn es ist zwar richtig, dass wir also denjenigen, die ungeimpft sind, schulden, dass wir sie versorgen und dass wir tatsächlich sie auch vor der Infektion schützen. Aber im Umkehrschluss haben wir auch das Recht, bei den Ungeimpften die Impfung zu verlangen.
Kommen wir mal zum Thema Impfpflicht. All diese Punkte, die Verläufe der Omikron-Variante, aber eben auch die Tatsache, dass sich Geimpfte auch infizieren können bei Omikron, machen es ja nicht leichter, eine Impfpflicht durchzusetzen. Sie wollen das trotzdem. Glauben Sie, dass es am Ende diese Impfpflicht geben wird?
Ja, ich glaube, dass die Impfpflicht geben wird und ich bin selbst ein ganz klarer Befürworter. Weil wir kommen ja nie aus dieser Situation heraus, in der wir jetzt sind, wenn es uns nicht gelingt, die in Deutschland besonders hohe Quote der Ungeimpften zur Impfung zu bringen. Es hört ja nie auf. Stellen wir uns vor, die Omikron-Variante läuft jetzt durch. Wir sind im Herbst, es kommt eine neue Variante. Dann sind es erneut die Ungeimpften, um die wir uns besonders Sorgen machen müssen. Und dann werden wir auch erneut vor der Frage stehen, wie gehen wir jetzt vor? Bis dahin werden möglicherweise auch einige der Geimpften ihren Impfschutz wieder verloren haben. Und somit eine Impfpflicht rundet das also Bild dahingehend ab, dass wir dann eine echte Chance haben, aus dieser Belagerung durch das Virus herauszukommen. Wir wollen das beenden und wir wollen es beenden im Guten, dahingehend, dass wir ohne weitere große Verluste in eine Situation kommen, wo das Virus nur noch, wenn man so will, endemisch ist und uns nicht mehr wirklich bedroht. Und das ist nur mit der Impfpflicht zu schaffen.
Sie haben ja gesagt, Sie wollen selber einen Antrag zu dem Thema Impfpflicht einbringen als Abgeordneter. Wie ist da Ihre Planung? Wann kommt dieser Antrag?
Also das ist nicht so. Ich will keinen eigenen Antrag einbringen. Also was ich mache als Gesundheitsminister, ich unterstütze Anträge der Abgeordneten und übrigens sowohl Anträge, die mir gefallen, wie auch Anträge, denen ich nie zustimmen würde, weil wir da eine Unterstützungsaufgabe haben. Wir sind das zuständige Fachministerium und wir müssen den Abgeordneten im Sinne eines treuen Dienstleisters müssen wir helfen, die Anträge zu formulieren, sodass sie rechtlich haltbar sind und auch ihren Zweck erfüllen können. Ich habe mich entschieden, keinen eigenen Antrag zu präsentieren, sondern da neutral zu sein. Ich werde aber später auf einen der Anträge als Abgeordneter, als Mitzeichner gehen, also wenn nachher die Anträge vorliegen. Ich habe selbst auch bestimmte Präferenzen, aber ich möchte meine Rolle als Gesundheitsminister nicht ausnutzen, um also einen bestimmten Antrag zu bevorzugen. Also ich muss mich hier ein bisschen zurücknehmen. Ich unterstütze alle Anträge, die eine solche Unterstützung wünschen, werde aber später als Abgeordneter Teil eines Antrags sein, wo ich einfach mitzeichne.
Woher kommt denn dieser Sinneswandel? Warum haben Sie sich dazu jetzt doch entschieden, eben nicht federführend diesen Antrag zu entwerfen?
Ach, ich bin nicht sicher, ob ich das je wollte, aber auf jeden Fall wäre es keine so kluge Idee. Denn ich glaube, dass ein Gesundheitsminister hier eine gewisse Neutralität als Minister haben muss. Wenn ich also als Abgeordneter später mit auf einem Antrag miterscheine oder mich für einen Antrag ausspreche, den ich also plausibel finde, dann bin ich ein ganz einfacher Abgeordneter. Aber ich möchte nicht die Kraft des Amtes nutzen, um einen bestimmten Antrag zu bevorzugen. Dann könnten sich zu Recht andere Antragsteller benachteiligt fühlen.
Und hier hakt dann Gordon nochmal intensiver nach und konfrontiert Lauterbach damit, dass man momentan beim Thema Impfpflicht den Eindruck haben könnte, dass die Verantwortung seitens der Regierung zurück ins Parlament geschoben wird. Ich lade Sie ein, das ganze Gespräch zu hören, eine gute Gelegenheit, Pionier zu werden. Sie finden das Gespräch jetzt schon parallel zu diesem Morning Briefing Podcast auf thepioneer.de und natürlich in unserer Podcast-App bei Google und bei Apple.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man heute auf die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern wurde ja der Verbraucherpreisindex in den USA veröffentlicht. Anne, verrat uns, wie ist der ausgefallen?
So hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, Gabor. Im Dezember haben sich die Konsumgüter in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 7% verteuert. Im Vergleich zum Vormonat ist es ein Anstieg um 0,5%. Nimmt man da die Preise für Lebensmittel und Energie raus, gibt es aufs Jahr gesehen eine Verteuerung um 5,5%. Besonders stark im Preis gestiegen sind Gebrauchtwagen. Die haben sich auf Jahressicht um 37,3% verteuert und auch an der Tankstelle wurde es um knapp 50% teurer. Die Gründe hierfür sind ja eigentlich bekannt. Auf der einen Seite sorgen Lieferkettenprobleme durch die weltweiten Lockdowns hier für höhere Preise. Und dazu kommt ja auch noch, dass die US-Notenbank während Corona so viel Geld für Finanzhilfen gedruckt hat, dass wir uns jetzt eigentlich nicht wundern brauchen, warum es so eine krasse Geldentwertung gibt. Weil so viel billiges Geld im Umlauf ist, da hat der Dollar ganz einfach stark an Kaufkraft verloren. Der Inflationswert von 7% ist zwar hoch, war aber von den Analysten hier erwartet worden. Deshalb gab es auch keine Panik gestern an den Märkten. Es gab sogar ein kleines Plus.
Also die Preise für Konsumgüter, lerne ich, haben sich im Dezember weiter verteuert. Aber hatte das Ganze denn dann auch Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft?
Ja, indirekt. Und zwar insofern, als dass es im Weihnachtsgeschäft einen Rekord bei den Verkaufsumsätzen gab. Die Konsumgüter wurden zwar teurer, Das hat die Leute aber nicht vom Kaufen abgeschreckt, weil ja genug billiges Geld im Markt ist und die Leute dann einfach unbekümmert weiter ausgegeben haben. Im Online-Geschäft stiegen die Umsätze um 9% im Vergleich zum Vorjahr auf eine Rekordsumme von über 204 Milliarden Dollar. Die Leute hatten während der Pandemie auch so weniger Möglichkeiten, viel Geld auszugeben, gerade zum Beispiel für Dinge wie Reisen oder Events. Das Geld kam dann also tatsächlich dem Weihnachtsgeschäft zugute, wo dann eben verhältnismäßig mehr ausgegeben wurde. Und dann gab es auch insgesamt hochpreisigere Geschenke. Also die Inflation hat sich da definitiv nicht negativ auf das Kaufverhalten ausgewirkt.
Danke, Anne. Und damit gehen wir direkt weiter nach Frankfurt zu unserer gemeinsamen Kollegin Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen. Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Beim Autoabsatz gab es ja im vergangenen Jahr, Annette, sehr unterschiedliche Entwicklungen, je nach Hersteller. Aber woran liegt das genau und wer ist der Gewinner und wer der Verlierer?
Pauschal kann man sagen, dass Volkswagen am schlimmsten betroffen ist. Hier ist der Absatz auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren zurückgegangen. Und das liegt vor allem daran, dass Volkswagen massive Probleme auf dem so wichtigen chinesischen Automarkt hat. Hier gingen die Auslieferungen im letzten Jahr um 14% zurück. Nordamerika hingegen legte zu, konnte aber das nicht überkompensieren. Bei BMW sieht es viel besser aus. BMW zieht sogar am Stuttgarter Konkurrenten Daimler vorbei. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass BMW ein sehr kluges Lieferkettenmanagement an den Tag gelegt hat im letzten Jahr und somit nicht so stark von der Halbleiterknappheit betroffen war. Licht und Schatten liegen also hier sehr eng beieinander. Bei Daimler sieht es auch nicht schlecht aus, aber sie werden sich dennoch ärgern, dass BMW das erste Mal, wie gesagt, seit 5 Jahren mehr Autos verkaufen konnte als der Stuttgarter Konzern.
Danke, Annette, für diesen Einblick und dann sage ich bis morgen früh.
Danke, Gabor, bis morgen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Chris Martin, einer der Gründer und der Frontman der Band Coldplay, jetzt in einer Talkshow bei NBC erzählt hat, welche Konzertmomente ihm rückblickend in seiner Karriere ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Und da erzählt er von einem denkwürdigen Auftritt zusammen mit dem Schauspieler Michael J. Fox vor gut 5 Jahren in New York.
Michael J. Fox came and played 2 of the songs from Back to the Future with us. That was really wonderful.
Yeah.
But
yeah.
Him coming to play Johnny B. Goode and stuff.
Damals bei dem Konzert klang das auf der Bühne übrigens so.
Mr. Michael J. Fox, come on, man.
Und dann kommt der Hauptdarsteller aus Zurück in die Zukunft auf die Bühne und legt dieses respektable Gitarrensolo hin. Und wer vorhin genau hingehört hat, der konnte es hören. Chris Martin hat Michael J. Fox als Hero, als Helden angekündigt. Und den Grund erfährt man in diesem aktuellen TV-Interview.
That's what made me want to be in a band, you know, that scene, yeah.
Das heißt also, Michael J. Fox ist schuld, dass die Band Coldplay überhaupt gegründet wurde. Als Marty McFly zurück aus der Zukunft beim Schulball auf die Bühne geht und Johnny B. Goode spielt, als der Rock'n'Roll noch gar nicht erfunden war, da war der kleine Chris im Kino so beeindruckt, dass er daraufhin seine Band gründet.
All right, guys, listen to this blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
In dem Fall ist also Zurück in die Zukunft ein Popgeschenk, ein Geschenk für unsere musikalische Gegenwart.
In my place, in my place. Were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Spitzenreiter offenbar nichts dazugelernt haben. Es geht mal wieder um das Barren. Das ist eine mittlerweile verbotene Trainingsmethode beim Springreiten, wo dem Pferd beim Überspringen des Hindernisses eine Holzlatte oder manchmal sogar Schlimmeres, Eisenstangen, gegen die Beine geschlagen werden. Damit sie beim nächsten Mal höher springen. Reiterlegende Paul Schockemöhle erklärt hier nochmal das Prinzip, warum hat er selbst gebarrt.
Weil Barren eine Erziehungsmaßnahme sein kann,
damit Pferde besser springen, damit man Fehler vermeiden kann im Parcours.
Auf Schockemöhles Gestüt hatte der Stern das Barren entdeckt und enthüllt. Diese wirklich fiese Methode, diese Tierquälerei wurde dann auch aufgrund des immensen öffentlichen Drucks verboten. Ein Verbot, an das sich, wie sich jetzt herausstellt, nicht jeder hält. Denn genau jetzt wurde die nächste Reiterlegende beim Barren erwischt. Ludger Beerbaum, mehrfacher Olympiasieger, Welt- und Europameister, hat beim Training, so hat es ein Investigativ-Reporter-Team von RTL rund um Günter Wallraff jetzt enthüllt, hat auf diese Methoden des Barren zurückgegriffen.
Die Bilder, die wir von einer engen Vertrauten Beerbaums bekommen, sind verstörend. Werden auf Beerbaums Reiterhof massiv Pferde gequält?
Das macht mich echt traurig. Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass er das nicht braucht. Vor allen Dingen, weil er es ja auch nicht nötig hat.
Sagt die Pferdeexpertin und Ausbilderin Kerstin Gerhardt gegenüber RTL. Ludger Beerbaum wehrt sich gegen die Vorwürfe und er verbreitete gestern dieses Pressestatement.
Der Beitrag von RTL Extra ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend. Natürlich werden wir juristische Schritte dagegen einleiten. Es ist nicht hinzunehmen, dass heimlich auf meinem privaten Grund und Boden gefilmt wurde.
Offenbar landet die Sache also jetzt vor Gericht. Ich denke, wenn Ludger Beerbaum noch ganz bei Trost ist, wird er in den nächsten Tagen von Angriff auf Demut umschalten. Kluge, gelehrige Pferde haben ihm zu Renommee und zu Geld verholfen in dieser Gesellschaft. Er sollte zurückgeben, seinen Pferden zum Beispiel die Freiheit. Und sei es die Freiheit von Schmerz. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands.